Der Kreuzweg ist immer noch im Entstehen und es kann zu jeder Station der andere gesagt werden. Unterwegs von Station zu Station können wir dann still betrachtend und betend unseren Weg gehen. Wir wollen zu Beginn auf Seite 61 das Vorbereitungsgebet, das Einleitungsgebet zum Kreuzweg sprechen. Wir können gemeinsam beten. Lass Vater mich an unserer Mutter Seite, dem Welterlöser geben, das Geleite, in seinem Leben sehen, die hinter allem Weltgeschehen stehen. Gib mir deiner Braut den großen Zeichen, als Werkzeug ihm die schwachen Hände reichen, den Herrn, den du aus Liebe hast bestellt, dass über Satan das Gericht erhält. Ich stehe zwischen beiden großen Mächten, die sich in ewigem Kampf einander ächten. Und es erneut der Christus der Menschheit, in voller Freiheit jetzt und alle Zeit. Mit ihm lauf freudig mich das Kreuz umfangen, in Christio Wege gehen ohne Bangen, damit das Glas in Deutschland nicht mehr gleich, als Werkzeug fünfmal in sein schönster Zeichen. Ich bitte dich dreimal, wunderbare Frauen, lass tief in das Herz des Heilands schauen, so zeigt ihn stehen in deiner Liebe du, inmitten eines Meeres voll Hasses Blut. Wir denken an die erste Station, Jesus wird zum Tode verurteilt. Wir stehen hier gegenüber dem Jurhaus, das Eingangstor zum KZ. Man kann in dem Zusammenhang an das Wort Dantes denken, dass er über dem Eingang zur Hölle stehen sah, hier lass alle Hoffnung fahren. Nicht selten ist auch Dachau mit der Hölle verglichen worden. Das Wort von der Hölle von Dachau war manchmal zu hören und zu lesen. Wer hier hereinkam, der war praktisch von der Gestapo zum Tode verurteilt. Geistigerweise begeben wir uns ans Gefängnis oder auch in das Gefängnis von Koblenz, in die Zelle des Gründers, wo er als Gefangener gewesen ist, wo er am 20. Januar 1942 seine bedeutsame Entscheidung für Dachau gefällt hat. Eine Entscheidung, die aus großer innerer Freiheit kam. Er hat sich in dem Zusammenhang das Wort Jesu eigen gemacht. Niemand nimmt mir die Freiheit und das Leben. Ich opfere sie in Jesus und Maria, dem Vaterwillen Gottes. Pilatus und die Gestapo haben Jesus in unserem Vater und in den vielen anderen zum Tode verurteilt, zum KZ und damit grundsätzlich zum Tode. Dass viele noch einmal lebendig herausgekommen sind, ist nicht das Verdienst der Gestapo gewesen oder der SS. Das war das Erbarmen Gottes. Jesus wird in jedem Abschnitt der Geschichte auch von den Seinen immer neu zum Tode verurteilt. Praktisch abgetan, ausgestoßen aus der menschlichen Gemeinschaft. Und Jesus nimmt immer dieses Urteil an aus dem Liebesgruß des Vaters. Und so hat es auch unser Vater getan. Wir können uns in dem Zusammenhang die Frage stellen, was nehme ich täglich an? Oder wogegen wehre ich mich noch? Wie steht es mit unserer praktischen inneren Bereitschaft für das, was der liebe Gott in jedem Augenblick von uns erwartet? In der Oktoberwoche 1966 hat der Herr Pater deutlich darauf aufmerksam gemacht, dass es seine Auffassung ist, dass die gesamte Familie, die ja schon schwere Kämpfe hinter sich hat, wenn man an Dachau und an Milwaukee denkt und an all das, was da im Hintergrund gestanden hat, dass die Familie aber die größten Kämpfe noch vor sich hat. Er meinte das im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen mit dem Weltbolschewismus. In dem Zusammenhang können wir uns die Frage stellen, bereite ich mich in meinem Alltag bewusst auf alle Eventualitäten vor, die kommen können. Dadurch würden wir uns darauf fähig machen. Wir beten, Seite 62, die erste Station. Jesus wird zum Tode verurteilt. Wir beten an dich, Heiland Jesus Christus,
der du für uns am Kreuz gestorben bist.
Der Satan hat durch seine Henkersknechte zum Tod verdammt sich gegen alle Rechte, der du die Wahrheit und Gerechtigkeit, die lieb das Leben bist in Ewigkeit. Mit königlicher Freiheit nimmst du Stille das Todesurteil an als Vaters Wille. So sehr bist von dir selber du gelöst, ganz frei für das nur, was des Vaters ist. Pilatus, hoher Priester und die Massen, die dich das Licht der Welt aus Schuld verlassen, verdammen dich zum Tode oft aufs Neu, mit Hass und Hohn und gellendem Geschrei. So oft ich Wahrheit, Recht und Lieb verletzte, mich deinen Wünschen feige widersetzte, hab ich mit ihnen mich von dir gewandt, entzogen deine Lieb dem Schönstadtland. Mit deiner Braut, die mit dir trägt die Nöten, lass allen Eigenwillen mich ertöten. Auf alles leist ich frohgemut Verzicht, auf Ehr und Recht auch, wenn der Vater spricht.
Die letzte Strophe können wir weitergehend miteinander singen.
Durch dich lass uns des Vaters Werkzeug werden, sein schönster Reich erbauen hier auf der Erde, im Heiligen Geist mit deiner Mutter Braut, als Amen-Bitterin dir angetraut. Zur zweiten Station. Jesus nimmt das schwere Kreuz auf seine Schultern, sind wir hierher gegangen, weil er ja, das heißt unser Gründer, das Kreuz, zu dem Kreuz sich grundsätzlich in seiner Zelle entschieden hat. Und dann wurde es ernst, als er auf Transport kam und als er hier vor dieser Brücke mit dem Bus angefahren wurde, dort stiegen die Neuzugänge aus und gingen dann außerhalb, jenseits dieses Flusses, in dem drübigen Gebäude zum sogenannten Erkennungsdienst, um da ihre Personalien anzugeben, Lebenslauf zu schreiben. Und dann kam der ganze Einleitungsritus, der dann schließlich hier ins Lager führte und in die Kammern. Wir können diesen Beginn sehen, symbolisiert in der zweiten Station, mit dem Beginn des KZ-Lebens. Bei der Einlieferung wurde vom Blockältesten des Zugangsblockes gesagt, ihr müsst euch von vornherein darauf einstellen, dass hier im Lager jeder Mensch weniger wert ist als Dreck. Er braucht einen krasseren Ausdruck als diesen. Mir kam es unglaublich vor, aber die Lagererfahrung in der Zeit hinterher hat es dann reichlich bestätigt, wie richtig das war, was er sagte. Der Häftling erlebte hier von Anfang an das Kreuz des Ausgeliefertseins, der äußersten und äußeren Ehrlosigkeit, Wehrlosigkeit, Rechtlosigkeit. Und so ähnlich wie Jesus hat auch der Gründer dieses Kreuz mit ihm, in innigster Verbindung mit ihm, liebend auf sich genommen. Es war das Kreuz, dass Jesus in ihm neu auf sich genommen hat und umgekehrt, dass der Vater in Jesus auf sich genommen hat. Das ist es ja, worin wir uns üben müssen, immer das Ineinander zu sehen der Personen, der göttlichen und der menschlichen Personen. Denn Gott will uns in allem, besonders aber auch in unserem Vater und Gründer begegnen. Man meint, das zu verstehen, dauert aber lange, bis das Verständnis wirklich zu eigen geworden ist. Der Vater will uns alle lagerfähig machen. Vater ist wieder der Himmelsvater gemeint und sein Transparent. Lagerfähig und lagerwillig. Und das will er tun in meinem persönlichen Alltag, der ja für jeden von uns anders aussieht als beim anderen. Und Gott ist es, der meinen Alltag entsprechend gestaltet. Wir leben in Wirklichkeit viel mehr in Dachau, als wir uns dessen bewusst sind. Wir haben damit aber auch mehr, als wir wissen, die Chancen, die uns in einer solchen Lage von Gott gegeben werden. Werkzeug der Erlösung ist das Kreuz.
Und das soll es auch durch uns werden für die heutige Zeit. Seite 64. Zweite Station. Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern. Wir beten an dich, Heiland Jesus Christ,
der du für uns am Kreuz gestorben bist.
Die blutige Taufe darfst du bald empfangen, wonach voll Inwohn stets ging dein Verlangen. Die Leidensherrlichkeit wird dir zuteil, die dir der Vater schenkt zu unserem Heil. Voll Sehnsucht seh ich dich das Kreuz umarmen, das Laub verkündet, gleiches Erbarmen. Hier betrachten wir im Anblick der Kammer, da war früher die Effektenkammer, das heißt die Häftlingseigentumsverwaltung. Das, was wir abgeben mussten bei der Einlieferung, das wurde da alles aufbewahrt. Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuze. Mit der Bereitschaft zu den Konsequenzen aus der Entscheidung des 20. Januar war der Gründer hierher transportiert worden. Hier wurde er nun seiner Habe beraubt, sozusagen ausgeplündert, dass nichts mehr ihm zur Verfügung stand. Er wurde hier noch ärmer als seinerzeit der heilige Franz von Assisi. Gott könnte in dem Zusammenhang an uns die Frage stellen, würdest du innerlich jubeln, wenn du von allem, was du besitzt, entblößt wirst? Wie lebendig ist in uns der Armutsgeist, die innere Unabhängigkeit von allem für Gott und seinen Plan? Und weiter, was sich hier abspielte, kannst du innerlich in deiner Tiefe schweigen, wenn du angebohrt wirst? Wird dein Verstummen ein Schweigen in Weisheit sein können und in Liebe, ohne jeden Hass, ohne innere Verachtung, ohne ein inneres Ausweichen, selbst ohne Klage? Drängt deine Erlöserliebe dich auch mit Macht in diese Nacht hinein? Wir beten auf Seite 66. Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuze. Wir beten an dich, Heiland Jesus Christ,
der du für uns am Kreuz gestorben bist.
Wir können schon stehen bleiben und schauen hinüber zu dem Gebäude. Die vielen Fenster vor uns sind, der Raum dahinter ist damals das Bad gewesen. Wir nehmen die 10. Station des Rosenkranzes vorweg. Nackt kann der Mensch vor den Menschen stehen. Der Mensch nämlich, der sich darin geübt hat, wie ein kleines Kind, nackt vor Gott, vor Vater und Mutter zu sein. Wenn auch sich schämend, so doch in innerer Freiheit. Wenn auch gefangen, so doch unbefangen. Wenn auch äußerlich aus allen Nestern herausgezerrt, so doch tief geborgen. Wenn auch entkleidet, so doch von Ehrfurcht und Hingabe wundersam umhüllt. Ehre ansehen, Ruhm darinnen sehen, in Not und Schmach still neben Jesus zu stehen. Wir beten auf Seite 80. Wir beten an dich, Heiland Jesus Christ,
der du für uns am Kreuz gestorben bist.
Du bist im Vaterherzen so geborgen, dass sie in Jesus begegnet seiner mitleidenden Mutter. Wo die Dachrinnen da herunterkommen, da war zwischen den beiden ersten Baracken der Eingang zum Revier, zum Lagerlazarett. Gerade von Schmerzen und Leiden und tiefster Verlassenheit. Das Lager und besonders auch das Revier hätten für die Gefangenen zu einer einzigen Marienbegegnung werden können, wenn der Glaube in allen lebendig genug gewesen wäre. Es fragt sich, ob alle schweren Situationen unseres Lebens zu einer Marienbegegnung werden, so ähnlich wie Jesus und Maria auf dem Kreuzweg einander begegnet sind und sich dadurch gegenseitig neues und tiefes Leid bereitet haben, aber auch Trost voneinander empfangen haben. Maria war ja hier im Lager bei allen, zu jeder Zeit. Und nur der Glaube konnte das erkennbar machen. Wir haben sie aus der Not aufs Höchste stieg, im Hungersommer 1942 zur Lagermutter, zur Brotmutter, zur Heimmutter, zur Gnadenmutter, zur Lagerkönigin erwählt. Sie hatte alle Mächte und Gewalten des Bösen in der Hand und konnte sie bändigen. Wer von den Häftlingen das erkannt hat im Glauben und sich der Mutter überlassen hat, der konnte voll kindlichen Vertrauens werden auf Gott und auf seine Macht. Für diejenigen, die diese Gnade angenommen haben, konnte Dachau so zu einer der größten Gnaden ihres Lebens werden. Das gilt damals, das gilt auch heute und für uns. In allem begegnet uns nicht nur Gott, sondern durch die Gottesmutter. Sie ist an allem mitbeteiligt. Sie war hier sozusagen unsere Mitgefangene, sie ist es auch in unserem Alltag. Ich entsinne mich noch gut, dass unser Gründer mich manchmal darauf aufmerksam machte, weil er wusste, wie schwer ich mich tat im lebendigen Glauben. So zum Beispiel, wenn ich jemandem in seinem Auftrag ein Butterbrot zu bringen hatte, dann sagte er manchmal, wenn ich losging, denk dran, dass du das Butterbrot der Gottesmutter schenkst. Oder er sagte, denk dran, dass sie es durch dich schenkt. Es hätten also all diese Situationen Christusbegegnungen und Marienbegegnungen werden müssen. Begegnungen in den Mitgefangenen. So kann man von einer marianischen Modalität auch des Konzentrationslagers in Dachau sprechen. Was man alles nur aus dem Glauben heraus verstehen kann. Für jemanden, der nicht gläubig sein kann, ist das alles ein dummes Gerede. Und deswegen war es eine richtige Antwort hier im Lager auch, die Weihe an die Gottesmutter und durch sie an den dreifaltigen Gott vorzunehmen. Vom Tage dieser Weihe an machte sich die Gottesmutter als Lagerkönigin bei den verschiedensten Gelegenheiten als anwesend und als solche, die alles in der Hand hatte, bemerkbar und glaubhaft. Wir beten Seite 68, die vierte Station. Fünfte Station. Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Man kann denken an die Simon-Dienste, die der Gründer hier im Lager geleistet hat. Angefangen von seinem Aufenthalt, seinem langen Aufenthalt im Zugangsblock. Er hat den ganzen Aufenthalt in Dachau in der Hauptsache dazu benutzt, um nach allen Seiten hin zu helfen, sich in den Dienst der Menschen zu stellen, ihnen das Kreuz leichter zu machen. Ich muss gestehen, dass er auch mir das Dachau-Kreuz leicht gemacht hat. Das darf man wörtlich nehmen. Später hat er das so formuliert: Die Hölle von Dachau ist für uns zu einem Stück Himmel geworden, in der wir familienhaft miteinander gelebt haben. Er hat uns in einem erstaunlichen Maße gegen die Lageratmosphäre abgeschirmt, so dass wir miteinander in Schönstatt-Atmosphäre leben konnten. Er hat es dadurch getan, dass er zum Teil unsere Lasten auf sich genommen hat. Und er hat uns und auch dem ganzen Werk seine Last mit aufgeladen, seine Sendung, seine übergroße Aufgabe. Ist er uns schon einmal lästig geworden? Ich muss es gestehen, dass er mir in Dachau manchmal lästig geworden ist. Wenn er mich in den verschiedensten Situationen haben wollte, für irgendeinen Dienst, für irgendeine Hilfe. Ich wäre gefühlsmäßig ab und zu gern mal für mich gewesen. Aber da war er rücksichtslos drin. Hinterher freue ich mich natürlich darüber. Darf meine Umgebung auch mir alle Lasten aufladen? Habe ich die Bereitschaft, der Packesel der anderen zu sein? Und trage ich alles hin zu Vater und Mutter? Übe ich mich in der Kunst, nichts alleine zu tragen, sondern im Vertrauen, alles, was mir aufgeladen ist, dem lieben Gott aufzuhalsen und dadurch im Vertrauen immer mehr bestärkt zu werden? Einer trage des anderen Last, das gilt auch für den lieben Gott, dass er unsere Last trägt. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wir beten auf Seite 70. Wir beten an dich, Heiland Jesus Christ. Ja. Und ich meine, es ist doch ein zu kalter Wind, als dass wir alle Stationen hier draußen beten. Ich sage Ihnen eben, wo die einzelnen Stationen gedacht sind, und dann gehen wir in die Karmelkirche und setzen da unsere Betrachtung fort. Hier, das ist jetzt der Block 13, der Zugangsblock, wo der Herr Vater ein paar Monate gewesen ist. Da wäre also die nächste Station, die sechste Station, Veronika. Und gegenüber ist der Block 14, wo in der Stube 3, also im letzten Teil, das Familienwerk und die Gemeinschaft der Marienbrüder gegründet worden sind. Und da würden wir dann die nächste Station, die siebte, nehmen, wegen der internationalen. Wir würden dann mitten auf der Lagerstraße die achte Station hatten, die Frauen, die Jesus beklagen, wo sich also der Unglaube zeigt. Die nächste Station wäre dann die neunte, der dritte Fall des Heilandes. Hier würden wir auf Block 26 halten, im ersten Teil, wo die Kapelle gewesen ist. Wir würden dann auf demselben Block 26 zum letzten Teil gehen, zur Stube 4, wo er seinen Arbeitsplatz hatte, um da die Station, wo er an das Kreuz genagelt wird, um seinen Gehorsam zu betrachten. Zur nächsten Station, Jesus stirbt am Kreuze, würden wir wieder zurück zur ehemaligen Kapelle gehen, wo der Altar gestanden hat und wo das heilige Opfer gefeiert wurde. Die vorletzte Station, Jesus auf dem Schoß seiner Mutter, würden wir dann auch noch in der ehemaligen Kapelle verbringen, wo wir die Marienweihen getätigt haben. Die 14. Station, die Grablegung, würden wir uns zum Krematorium hinrichten und hinschauen. Und dann die letzte, die Auferstehung Christi, würden wir an der Stelle der dritten Gründungsurkunde am ehemaligen Block 27 halten. Wir gehen aber jetzt in stillem Gebet und Betrachtung zur Kapelle des Karmels, um da weiter fortzusetzen. Wir wollten zur sechsten Station an den Zugangsblock 13 gehen, auf dem der Gründer ein paar Monate lang sich aufgehalten hat, und betrachten, wie Veronika dem Herrn das Schweißtuch reicht, um ihn ein wenig zu erfrischen und ihm diesen Liebesdienst zu erweisen. In dem Zusammenhang müsste auch ein Wort über Herrn Pater Fischer gesagt werden, der ja dem Gründer und auch dem Werk viele wichtige und sehr mutige Veronika-Dienste geleistet hat, der nicht selten sein Leben aufs Spiel gesetzt hat für das Werk. Wir denken aber auch an die Veronika-Dienste, die der Gründer zum Beispiel auf dem Zugangsblock 13 geleistet hat, seinen Mitgefangenen gegenüber in vielfältiger Weise, dann auch sozusagen drahtlos hinüber zu uns, zum Block 26. Denk auch an Pater Eise, der im Mai 42 im Mai Predigten hielt über Gedanken, die er vom Gründer hatte und die unseren Priestern sich tief eingeprägt haben. Und es war immer ein Ringen des Gründers um unsere positive Einstellung zu der Lagersituation. Das, was wir mit Inscriptio zu bezeichnen pflegen. Wir denken auch daran, wie der Gründer im Lager Veronika-Dienste geleistet hat, nach draußen hin, der Schwesternfamilie gegenüber und der Gesamtfamilie gegenüber. Er hat das Wort, das Vinzenz Palotti zu einem Kernwort seiner Lehre und seiner Sendung gemacht hat, das Wort von der selbstlos dienenden Liebe, auf Schritt und Tritt wahrgemacht. Es ist die Bedingung für das Gottesreich, für uns alle. Beweist mir erst, dass ihr mich wirklich liebt. Und diesen Beweis bringen wir durch die praktische Liebe zu unseren Mitmenschen. Wir bitten um diese Liebe auf Seite 72. Wir beten an dich, Heiland, Jesus Christ, der du für uns hast. Wir gehen im Geiste gegenüber zu Block 14. auf dem ja die beiden Gemeinschaften gegründet worden sind, und betrachten den zweiten Fall des Heilandes. In unserem Kreuzweg ist dieser zweite Fall gedeutet auf die Öffentlichkeit der Völker und der ganzen Menschheit, die Jesus in einem solchen Ausmaß ablehnt. So haben wir es auch im Lager erlebt. Und die Gründung des Familienwerkes und der Gemeinschaft der Marienbrüder sind unter anderem auch als Antwort des Gründers und Antwort Gottes auf diese Ablehnung Christi und der Kirche in der Weltöffentlichkeit zu deuten. Es handelt sich da ja zunächst um kleine Gemeinschaften, aber die sind gegründet, wie alle anderen in Schönstatt auch, in Richtung auf die internationale, im Sinne der Weltherrschaft Christi, der Weltherrschaft der lieben Gottesmutter und der Kirche. Weltherrschaft nicht im politischen Sinne oder gar im militärischen, sondern im religiös-sittlichen Sinne. Wir müssen das Kleine, was geworden ist, in größten Zusammenhängen zu sehen und üben. Wie Pater Menningen manchmal formuliert, globale Lösungen, weltweite Lösungen, auf kleinstem Raum, die sich also einmal in Zukunft weltweit auswirken sollen. So auch diese beiden Gemeinschaften. Alle Gliederungen sollten sich in wachsendem Maße als in Dachau gegründet auffassen und sollten sozusagen eine Neugründung in Dachau vornehmen. Denn der erste Beginn von 1914 deutet auf die dritte Gründungsurkunde 44 in Dachau. Insofern als das, was 1914 begonnen wurde, so wie ein Samenkorn in die Erde Schönstatt gesenkt wurde und wie das alles nach und nach aufgegangen ist, um dann in Dachau und im Zusammenhang mit der dritten Gründungsurkunde seine höchste Ausfaltung zu erleben. So sollten auch wir innerlich oft in Dachau Einkehr halten und sozusagen eine Geisteserneuerung durchführen und uns prüfen auf die Lebendigkeit des Dachau-Geistes. Wir beten Seite 74. Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz. Wir beten an dich, Heiland Jesus Christus,
der du für uns am Kreuz gestorben bist. Doch.
Die achte Station. Jesus begegnet den weinenden Frauen. Wir finden uns im Geiste wieder mitten auf der Lagerstraße ein.